Ich grüße euch zur diesjährigen Pfingstkonferenz. Vor 3 Jahren habe ich auch einen Vortrag hier gehalten und habe euch erzählt von dem Streitgespräch, das mein Kollege in der Kantine über den Tisch weg angefangen hat. Und er hat die Frage gestellt, welcher Feiertag ist der wichtigste? Und dann Weihnachten, Ostern oder Pfingsten? Und mir ist bei diesem Gespräch klar geworden, Pfingsten kommt immer furchtbar schlecht weg. Und wenn man auch die Menschen um uns herum fragt, was ist Pfingsten, also wenn man nach Weihnachten fragt, kriegt man heute schon kuriose Antworten, Ostern vielleicht noch kuriosere, aber bei Pfingsten wird es ganz schwierig. Und trotzdem bin ich froh darum, dass die Kirchenväter sich entschlossen haben, dieses Pfingsten zu feiern. Und es war wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag, weil es passierte am Pfingsten nicht nur eine Sache. Es setzten sich diese komischen, als die Leute versammelt waren, diese komischen Feuerflammen auf die Köpfe. Das war irgendwie ein Wunder, muss komisch gewesen sein. Alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt, wirklich auch wieder ein Wunder. Und es erfüllte sich sozusagen die Gabe des Heiligen Geistes, die schon im Alten Testament 600, 700 Jahre vorher angekündigt war. Das erfüllte sich. Die Anwesenden konnten in Sprachen reden und das war auch ein phänomenales Wunder. Für einen kurzen Augenblick, für einen Tag wurde die Sprachbarriere aufgehoben und Petrus konnte reden zu allen und alle verstanden es in ihrer Sprache. Und was für ein Moment muss das gewesen sein? Dieses Zusammenfinden. Aber dann war noch etwas ganz Außergewöhnliches am Pfingsten, wie ich finde. Nämlich am Pfingsten wurde zum ersten Mal das Angebot der Errettung verkündigt. Petrus hat den Menschen gesagt, was sie tun müssen, um zu Jesus zu kommen. Und seitdem wissen wir, was wir zu tun haben, um zu Jesus zu kommen. Und wir können zu Jesus kommen. Und Pfingsten hat noch ein Riesenwunder. Nämlich, dass an diesem Tag, das können wir uns nicht vorstellen, ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen, 3000 Menschen fanden an einem Tag zu Jesus. Wahnsinn. Aber eben noch etwas geschah Pfingsten. Und zwar, dass am Pfingsten die Gemeinde quasi die Geburtsstunde der Gemeinde war. Und darüber möchten wir heute ein wenig nachdenken. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Herzen Gemeinde an dieser Stelle noch einmal neu entdecken. Und ich würde mich freuen, wenn sie sich noch einmal neu entdecken, auch was sie ist, nämlich ihre Schönheit, die Schönheit der Gemeinde. Jetzt werden einige sagen, ihre Schönheit, hallo, Gemeinde, schön. Wir haben früher gesungen, die Älteren kennen das Schönste, Herr Jesus. Wir singen heute, oh wie schön dieser Name ist von Jesus. Und da sagen wir, ja klar, Jesus ist schön, aber Gemeinde? Wir sehen sie oft gerne mit Flecken, mit den Runzeln. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Es gibt auch eine Stelle in der Bibel, wo das auch zur Sprache kommt und die möchte ich gerne mal lesen. Aus Epheser 5, Vers 25 bis 27. Da mahnt Paulus die Männer, ihre Frauen zu lieben und führt fort, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig, und jetzt kommt's, ohne Flecken und ohne Runzeln vor ihn treten kann. Ja, tatsächlich, es sind Flecken und Runzeln da. Und wir sehen sie. Wenn wir in die Vergangenheit, in die Geschichte gucken, wie viele Flecken. Es wurden Menschen auf Scheiterhaufen verbrannt, es wurden Kriege gemacht. Das ist wirklich furchtbar, was in der Kirche alles passiert ist, auch die Ehrauffassungen, die da waren. Aber wir wollen gar nicht so weit zurückgucken. Wir sehen auch viele Flecken, zum Beispiel ungelöste Konflikte, die Mahnungen, die nötig sind und die vielleicht keiner ausspricht. Wir sehen Sünde, die nie bereinigt wurde oder nie vergeben wurde. Wir regen uns darüber auf. Wir haben Bitterkeit im Herzen, Bitterkeit, die Beziehung stört oder zerstört. Und da sind so viele Missverstände, die nicht ausgesprochen werden. Alle diese Flecken sehen wir, wenn wir auf Gemeinde sehen. Und da sind auch die Runzeln. Was sind Runzeln? Runzeln sind Alterserscheinungen, die kommen, wenn man älter wird. Das ist so bei uns Menschen leider. Wir bleiben nicht so schön wie in der Jugend. Die Runzeln kommen und die Runzeln, und wir sehen auch auf die Runzeln in der Gemeinde. Was könnte das sein? Ich möchte das einfach mal so betiteln: Traditionen, die uns lieb geworden sind, die vielleicht in der heutigen Zeit völlig bedeutungs- und sinnlos geworden sind. Oder die Weigerung, die Musik und Gestaltung der Gottesdienste der Zeit auch anzupassen. Gewohnheiten, die leer geworden sind. Alles möglicherweise Runzeln. Und wir schauen da drauf und wir schauen da drauf. Und uns wehrt Gemeinde mühevoll. Gemeinde wird schwer. Wir empfinden sie schwer. Und wir sind vielleicht manchmal wirklich traurig, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Aber das ist nicht das, was Jesus hatte. Und wenn wir jetzt auf den Pfingsttag zurückgehen, und das möchte ich mit euch gerne auch machen, dann sehen wir auf die Gemeinde in der ersten Zeit. Ich lese dazu Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, was das Leben der Christen damals prägte, also kurz nach Pfingsten, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten das Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig. Und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeder Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde bzw. wuchs. Was macht hier die Schönheit aus? Wenn wir uns den ersten Teil ansehen, dann sehen wir hier, ganz nüchtern, der Lukas schreibt das ganz nüchtern. Die Gemeinde war geprägt von der Lehre der Apostel. Sie zeichnete sich in ihrem Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft aus. Und sie feierten das Mahl des Herrn und sie kamen zum Gebet. Was ist jetzt hier besonders dran? Ich möchte das gerne mal anders formulieren. Wenn sie zusammenkamen, um der Lehre der Apostel zu hören, damals gab es keine Bibel. Wie sollten sie von Jesus erfahren? Und sie mussten wirklich, um von Jesus zu erfahren, mussten sie wirklich immer wieder zu den Aposteln gehören, immer wieder hören, was sie von Jesus erzählten, die mit Jesus gegangen waren. Und es ging darum, den kennenzulernen, den sie liebten. Und es ging darum, sie wussten ganz genau, Jesus liebt die Menschen. Jesus liebte die Menschen von ganzem Herzen. Und er ging zu den Zöllnern und den Sündern. Und er liebte aber auch seine Jünger und die, die bei ihm waren. Hatte er ganz besonders lieb. Und deswegen ist ein Kennzeichen dieser Liebe, dass die, die damals mit Jesus gingen, sie liebten die, die Jesus liebt. Und sie waren erfüllt von dieser Liebe, sie brannten in dieser Liebe. Und wir haben das ja auch in dem weiteren Abschnitt gesehen. Und was tun sie natürlich? Was ist natürlich, wenn ich jemanden liebe und wenn jemand so etwas Großes wie Jesus für seine Gemeinde getan hat, wie wir im Epheser gelesen haben, er hat sein Leben für sie hingegeben. Was tun wir? Wir erinnern uns daran, was für einen Preis er gezahlt hat, was der uns liebt, aus Liebe für uns tat. Und wenn wir das vor Augen immer ständig haben, dann, und wir haben das hier bei der Gemeinde gesehen, sie brannten in dieser Liebe. Und sie wollten auch mit dem sie liebten, verbunden sein. Und das ist der Ausdruck des Gebets. Und wenn wir das jetzt nochmal die Vertiefung uns anschauen, sehen wir hier nochmal, habe ich zwei Sachen hervorgehoben. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Also da war eine Ehrfurcht vor Gott, sie priesen Gott. Aber sie hatten auch diesen tiefen Zusammenhang. Und was ich sehr interessant finde, ist, hier entdecken wir einen Vers, das, was Jesus gesagt hat, was das ganze Gesetz erfüllt. Sie liebten Gott und sie liebten den Nächsten wie sich selbst. Was macht ihre Schönheit aus? Was glaubt ihr? Ich würde sagen, ihre Liebe. Das Bewusstsein, dass sie geliebt sind. Sehen wir noch einmal auf den Text in Epheser 5. Wodurch ist denn Gemeinde schön? Hier steht, denn er, Jesus Christus, möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Wodurch ist sie schön? Weil Jesus sie schön macht. Nicht, weil die Gemeinde an sich so schön ist, sondern weil Jesus dahinter steht. Und wenn wir diese Stelle in Epheser 5 sehen, dann ist das wirklich erstaunlich, wenn Jesus diese Liebe beschreibt oder beschreiben lässt durch Paulus, dann wird das Bild von Mann und Frau genutzt. Was macht die Frau schön? Ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihr Duft, ihre Schminke? Für uns Menschen schon. Das ist bestimmt was drin. Aber erfahrene Ehepaare wissen, was den Kern der Schönheit ausmacht. Und ich glaube, Freundlichkeit, die in den Augen, in einem Lächeln, in einem Gesicht voller Liebe strahlt, das ist Schönheit. Und jetzt an uns Männer mal gerichtet, was hilft denn meiner Frau zu lächeln, zu strahlen und zu lieben? Natürlich, dass ich als Ehemann sie liebe und sie wertschätze, sie achte. Und damit sind wir an dem Vergleichspunkt. Was ist der Kern von allem? Was ist der Kern von allem? Was ist die Schönheit der Gemeinde? Was macht sie letztlich aus? Die Antwort ist das tiefe Bewusstsein und die völlige Überzeugung davon, dass Jesus Christus mich liebt. Das ist einfach gesagt und das sagen wir auch ganz schnell. Aber lassen wir uns das nochmal wirklich durch den Kopf gehen. Es ist das tiefe Bewusstsein und die völlige Überzeugung davon, dass wir von Jesus Christus geliebt sind. In dem Bild gesprochen, die Schönheit der Gemeinde hat ihren Ausgangspunkt in einem Lächeln, das tief aus dem Herzen kommt und die Liebe Jesu Christi genießt und natürlich sie auch beantwortet. Diesen Gedanken sehen wir auch noch mal in der Bibel an einer anderen Stelle, und zwar in Offenbarung 2. Dem Johannes werden Briefe diktiert an die Gemeinden der damaligen Zeit. Und ich möchte gerne einen dieser Briefe vorlesen aus Offenbarung 2, Vers 2 bis 5. Und da heißt es: Ich weiß, wie du lebst, also diese Gemeinde in Epheser, was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen, du hast meinen Namen um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch, jetzt kommt's. Einen Vorwurf muss ich machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so. Was ist das Problem hier in der Gemeinde? Was ist das Problem? Die fehlende Liebe. Liebe zu Jesus kann nur da entstehen, wo sich Menschen selbst zutiefst von Jesus geliebt wissen. Was macht die Schönheit der Gemeinde aus? Was macht ihr Strahlen, ihren Glanz aus? Es ist ihre tiefe Freude darüber, leidenschaftlich von Jesus geliebt zu sein und die Energie, die daraus erwächst, diese Liebe zu Menschen weiterzureichen. Diese Schönheit bleibt auch, und das muss wirklich betont werden, diese Schönheit bleibt auch, wenn die Gemeinde älter wird. Sie bleibt auch, wenn Fehler passieren und Menschen scheitern. Sie bleibt, weil Gemeinde in der Nähe von Jesus bleibt. Und wenn Gemeinde nicht mehr in der Nähe von Jesus bleibt, dann weicht auch die Schönheit. Wir könnten jetzt zu Felde führen, wir tun doch schon ganz viel in den Gemeinden, unermüdlich, ja, teilweise bis zur Erschöpfung. Aber wie wir das in diesem Brief hier gesehen haben, es kann sein, dass die Liebe fehlt. Und die Bibel geht generell sowieso anders vor. Sie fragt nicht nach der Empfindlichkeit oder der Emotionalität meiner Liebe zu Jesus, und das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, sondern nach der Qualität meiner Liebe zu den anderen. Daran kann gemessen werden, wie ich Jesus liebe. Ganz praktisch. Letztlich geht es darum, um die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, damit der andere zum Zug kommt. Es geht darum, auf Rechte zu verzichten, um Gemeinschaft zu erhalten. Und das ist uns Christen und gerade auch Christen, die wirklich dem Herrn folgen wollen, ich sage jetzt mal auch Konservativeren, ist das sehr schwer gefallen, auf Rechte zu verzichten, um Gemeinschaft zu erhalten. Es geht darum, Sünde und Verfehlungen schnell zu vergeben. Es geht darum, barmherzig zu sein mit Dingen, die nerven. Und wie viele Dinge nerven uns? Und mir geht das auch zwischenzeitlich so. Man wird so viel angesprochen manchmal und dann verliert man diese Barmherzigkeit und dann wird man nervös, dann wird man ärgerlich, man verliert die Liebe, man droht die Liebe zu verlieren. Ja, die Gemeinde wird schön durch Jesus. Es ist nicht unbedeutsam, darüber nachzudenken, auch nochmal in einem weiteren Sinne. Und da kommen wir zu diesen gezeigten Clips auch am Anfang. Ich habe hier nochmal die zwei Verse, die da auch in dem Clip erwähnt wurden, aus Jesaja 62, Vers 5. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird sich Gott über dich freuen. Und dann in der Offenbarung 19, Vers 8, da geht es darum, dass Jesus vom Himmel auf die Erde kommt, um hier auf der Erde, das ist vorausgesagt, das ist Prophetie, irgendwann wird Jesus vom Himmel kommen, um hier auf der Erde seine Herrschaft anzutreten. Aber bevor das stattfindet, wird die Hochzeit, wie die Bibel das sagt, die Hochzeit des Lammes stattfinden. Und dann wird in Offenbarung 19, Vers 7 bis 8 gesprochen, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie darf sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Gott benutzt für diesen Moment der Zusammenkunft, benutzt er dieses irdische Bild, das wir hier auch von der Erde kennen. Und das Interessante hier in der Offenbarung ist, wird nichts von der Hochzeit erzählt, gar nichts. Kein rauschendes Fest, nicht so wie gestern, oh, welche Gäste sind da gekommen und all diese ganzen Sachen. Da wird nichts erwähnt. Aber es wird eins wird erwähnt, die für ihn geschmückte Braut. Dass Jesus es etwas bedeutet, dass seine Gemeinde sich für ihn schmückt. Dass Jesus diese Zusammenkunft etwas bedeutet. Und das war meine Idee für die Clips am Anfang. Wie strahlend der Blick von dem Bräutigam auf die Braut. Wie strahlend der Blick der Braut auf den Bräutigam. Wie wird das sein, wenn einmal Jesus seine Gemeinde zu sich holt, wenn sie zusammentreffen, wenn dieser Zeitpunkt ist und Jesus voll Freude auf die Gemeinde, auf seine Braut schaut und die Braut natürlich auch voll Freude auf den Bräutigam. Der Bräutigam strahlt und freut sich an der Schönheit der Braut und ist zutiefst bewegt über die Hingabe und die Braut ist zutiefst bewegt darüber, dass der Bräutigam sich an ihrer Schönheit freut und sie angenommen hat. Und die gegenseitige Annahme, die drückt sich ja aus, dass hier auf der Erde, haben wir ja auch in dem Film gesehen, man küsst sich. Das ist das Nächste, was ein Mensch zulassen kann, die nächste Nähe, dass man eben sich küsst. Und in der Bibel ist der Kuss ein Zeichen von Annahme. Ich war bisher immer fasziniert von der Gemeinde unter dem Aspekt, gehet hin, mache zu Jüngern. Ich war fasziniert davon, wie auch Gott sich Gemeinde gedacht hat, dass er Gaben gegeben hat, dass sie zusammen spielen, dass sie zusammen hier auf der Erde wirken und arbeiten. Das hat mich wirklich fasziniert und fasziniert mich auch immer noch. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass die Gemeinde Hoffnung der Welt ist. Ja, wer sonst könnte den Menschen etwas erzählen von der rettenden Liebe Jesu als die selbst erfahren hat. Aber ich bin eben auch berührt davon, das ist nochmal ganz neu, mir auch in der Beschäftigung mit diesem Thema gekommen, dass mein Retter und Herr interessiert ist an der Schönheit der Gemeinde, seiner Gemeinde. Dass er selbst daran arbeitet, mit unendlicher Liebe, weil er uns einführen will in diese Beziehung der Liebe. Vielleicht sagen jetzt einige, ja, das hört sich alles romantisch und irgendwie so an. Ja, vielleicht so ein bisschen, einerseits. Aber andererseits glaube ich, dass eben das, was Jesus sich gedacht hat in Bezug auf die Gemeinde, nämlich dass das die sind, die er liebt und dass er gerne möchte, dass diese Liebe zu den Menschen getragen wird. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, wenn wir in die Umgebung hineinschauen, wenn wir Menschen näher kennenlernen in unserem Umfeld, dann stellen wir ganz häufig fest, dass eine riesige Sehnsucht ist nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme. Und wenn man noch mal kurz an gestern denkt, wieso sitzen Millionen, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar Milliarden auf der Welt vom Bildschirm und gucken sich eine Hochzeit an, weil sie gerne so ein bisschen davon erleben wollen oder mitbekommen wollen, von dieser heilen Welt, die natürlich da in gewisser Weise vielleicht nur stattfindet, man weiß es nicht. Aber es ist eine Sehnsucht vorhanden. Und wir als Gemeinde, wir sind in der Lage, von dieser Sehnsucht, die Menschen haben, ihnen ein Stückchen was zu bringen. Und das sind nicht wir. Wir können das nur begleiten, wir können nur dabei sein. Aber es ist letztlich Jesus selbst. Wenn wir Menschen mit Jesus selbst zusammenbringen, mit seiner Liebe zusammenbringen. Und die Schönheit der Gemeinde besteht im Kern darin, dass sie sich von Jesus Christus bedingungslos geliebt weiß. Und wenn ich mich bedingungslos geliebt weiß, dann sind viele Dinge egal. Viele Dinge rücken in den Hintergrund. Viele Dinge werden nicht mehr ganz so wichtig. Sie strahlt dadurch aus, dass sie annimmt, dass sie verzichtet auf Klage, auf Vorwürfe, auf Bedingungen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Bereitschaft ist, den Weg mit dem anderen zu gehen. Und aus Liebe selbst das zu ertragen, was wirklich Mühe macht und Opfer kostet. Das bedeutet nicht, die Schönheit der Gemeinde ist nicht völlige Freiheit von Sünden und Fehlern, sondern Leben aus der Vergebung von Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig. Und das würde auch unsere Gemeinden wieder zu einer Schönheit verhelfen, wenn wir wirklich die Dinge, die da sind, Jesus bekennen, dass sie wegkommen, dass sie beiseite kommen, dass Dinge geklärt werden. Die Schönheit der Gemeinde ist nicht Gleichgültigkeit gegenüber Sünde, sondern Sehnsucht danach, dass Jesus Sünder zur Buße und damit zur Freiheit führt. Deshalb verurteilt die Gemeinde keine Sünder, sondern sie versucht, sie zu gewinnen. Und wisst ihr, was ich auch festgestellt habe? Wir haben von der Hochzeit gehört, und das wird in der Bibel, die Hochzeit des Lammes, und wenn Jesus wiederkommt, das wird in der Bibel auch von dem Tag des Herrn gesprochen, dass es einmal der Tag des Herrn sein wird. Und es gibt, ich glaube, bestimmt 10 Stellen, und das hat mich sehr beeindruckt, 10 Stellen, die von diesem Tag des Herrn sprechen. Und wisst ihr, in welchem Zusammenhang? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie viel Richtgeist haben wir oft in unseren Gemeinden? Und Jesus warnt davor. Und er sagt, er möchte das nicht. Er möchte gerne einen klagefreien Raum schaffen. Und er möchte gerne einen klagefreien Raum schaffen für Menschen, die zu uns kommen, wo nicht gerichtet wird. Klar, wie ich vorhin gesagt habe, unser Anliegen ist, dass Menschen frei werden von Sünde. Das ist schon richtig. Und klar, die Frage bleibt am Ende natürlich, was kann ich tun vielleicht? Und ich möchte jetzt hier, das ist immer schwierig in so einer Predigt, was kann ich tun? Wenn wir über was tun sprechen, dann sind wir in unserer westlichen Kultur immer auf Leistung getrimmt. Und ich möchte hier nicht zur Leistung aufrufen, aber ich würde mir wünschen, wenn der Geist Gottes uns die Liebe wieder ins Herz zu Jesus gibt. Was kann ich tun, um das zu fördern? Und wir haben das gesehen, was die ersten Christen taten. Und ich glaube, da gibt es einen ganz wunderbaren Hinweis. Sie blieben in der Lehre. Klar, das ist jetzt ein bisschen trocken. Aber wenn ich das auf mich beziehe, ich strebe darum, den mehr und mehr kennenzulernen, der mich geliebt hat. Und wir als Gemeinde streben darum. Deswegen bieten wir Predigten, Bibelstunden, Hauskreise, all diese Dinge an. Wir wollen doch mehr von dem wissen, der uns so geliebt hat. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Und das heißt nicht nur seine Person, sondern wie er gedacht hat, was er gedacht hat, wie er Geschichte gesehen hat, wie er alles in die Geschichte eingeführt hat, wie das prophetische Wort, all diese ganzen Dinge. Und die lerne ich nicht, weil ich sie hier oben im Kopf haben will und auswendig daher sage, sagen will, sondern weil ich den kennenlernen möchte, der mich so geliebt hat, weil ich ihn verstehen möchte, weil ich mit ihm gehen möchte, weil ich bei ihm sein möchte, weil ich gerne seinen Auftrag erfüllen möchte. Und deswegen bin ich interessiert daran, ihn immer besser kennenzulernen. Und es ist wieder dieses, sie waren zusammen, ich habe das wieder umformuliert, mit der Energie aus der Erkenntnis seiner Liebe reiche ich Liebe zu anderen Menschen weiter. Wenn wir seine Liebe mehr und mehr erfahren, wenn wir seine Liebe mehr und mehr in unserem Leben, wenn sie mehr und mehr Anwendung findet, sind wir in der Lage, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Und ich erinnere mich auch immer wieder neu an das, was Jesus aus Liebe für mich tat. Deswegen ist das, was wir hier tun, wenn wir auch gleich das sogenannte Mahl des Herrn feiern, das ist nicht einfach irgendein Ritual, was so angehängt oder dazugehört, sondern es ist auch wieder, ich erinnere mich immer wieder neu an das, was Jesus aus Liebe für mich tat. Und er hat zu uns gesagt, zu seinen Jüngern hat er gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, immer wieder, erinnert euch daran, was ich tat, welchen Preis ich gezahlt habe. Wir haben das Lied von dem König gesungen zu Beginn. Und mich bewegt dieses Lied immer wieder. Ein König, der kommt zu hier auf diese Erde, um Menschen zu sich zu ziehen, um für sie einzutreten. Und das ist ganz anders. Gestern hat ein Prinz eine Bürgerliche geheiratet. Das hat so einen kleinen Touch davon, aber es ist noch was ganz anderes. Gott selbst ist gekommen und ist für uns gestorben. Er hat den Preis für uns bezahlt, damit wir in seine Gegenwart kommen könnten. Deswegen erinnere ich mich daran. Und wenn ich mich nämlich daran erinnere, dass er diesen Preis gezahlt hat, dann geht das auch mit in meine Woche. Und ich kann daran glauben, und das war auch in dem Lied von dem König, ich kann daran glauben, dass dieser König mich auch zum Ziel bringt. Und wenn die Woche Mist läuft, dass er trotzdem da ist. Dass seine Liebe, wenn er für mich gestorben ist, dann wird er nicht in dieser Woche mich alleine lassen. Und ich suche Gemeinschaft mit Jesus im Lobpreis und im Gebet. Also ich habe Lobpreis dazu gestellt und ich glaube, Gebet ist wirklich hier umfassender gemeint. Und mir macht sehr viel aus, wenn es mir nicht gut geht in der Woche, ich höre Lieder mir an oder schiebe irgendwas in ein Gerät, um einfach diesen Lobpreis, das kann ich damit am besten auch zu erfahren. Mich bewegt das jeden Sonntag immer wieder neu, wenn wir hier sind, diese Zeit miteinander, aber eben auch das Gebet, das Gespräch mit dem, der uns liebt. Und wenn wir dieses Gespräch nicht als fromme Gewohnheit, sondern wirklich als eine Notwendigkeit, wie es zwischen Eheleuten auch ist, jeden Tag miteinander zu reden, jeden Tag mit Jesus zu reden. Ich wünsche uns, dass wir vielleicht berührt werden von der Sicht von Jesus auf seine Gemeinde. Er möchte sie gerne in makelloser Schönheit vor sich sehen. Und ihm bedeutet das was? Ihm bedeutet, unsere Liebe bedeutet ihm was. Finde ich total beeindruckend.